SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Kannten Sie sich nun oder nicht? Greta Garbo und Marlene Dietrich. Haben Sie sich gegenseitig die Liebhaberinnen ausgespannt und in Hollywood vielleicht sogar einen Mordanschlag auf Adolf Hitler geplant? Die Autorin Angela Steidele lässt uns das zumindest glauben. Ihr neuer Roman spielt in den 20er, den 30er und den 60er Jahren. Er erzählt von den großen Filmstars wie Greta Garbo und Marlene Dietrich, von Erika Mann und ihrem antifaschistischen Kabarett Die Pfeffermühle. Vom Übergang, vom Stumm zum Tonfilm, aber vor allem auch von der Dunkelheit, die der Nationalsozialismus über die Welt gebracht hat. Ins Dunkel heißt dieser Roman von Angela Steidele, die wie auch in ihren vorherigen Büchern Recherche und Fiktion, Licht und Dunkel miteinander verwebt. Mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Steidele.
Guten Tag.
Ihr Roman, der beginnt mit dem Satz, wir sitzen im Dunkeln. Was für ein Dunkel ist das?
Zu Beginn ist es das Dunkel des Kinos, denn der nächste Satz ist, auf der Leinwand sehen wir, und dann wird eine Szene im Schnee beschrieben, und wir sehen also beim Lesen einen Film, während wir im Dunkeln sitzen. Diese Erzählhaltung wird den ganzen Roman über durchgehalten, aber nach und nach wird deutlich, dass dieses Dunkel eine weitere metaphorische Ebene hat, denn der Roman führt auch ins Dunkel des 20. Jahrhunderts.
Genau, in die dunkle Zeit des Nationalsozialismus, über den werden wir auch noch sprechen. Sie haben gesagt, eben eine Winterszene, 1969 ist das Jahr, ein kleiner Ort, Klosters in der Schweiz. Dort treffen wir Greta Garbo und Erika Mann und die beiden erinnern sich daran, wie sie sich kennengelernt haben in Berlin, in ihrer Zeit in Hollywood. Das ist quasi der Startpunkt ihres Romans. Warum dieser kleine Schweizer Ort?
Das hängt mit Greta Garbos Lebensfreundin Salka Viertel zusammen, die Greta Garbo in den 1920er Jahren in Hollywood kennengelernt hat, die dann das Drehbuch für Greta Garbos Film Königin Christine geschrieben hat und noch weitere spätere Drehbücher. Die beiden sind immer befreundet geblieben, Greta Garbo und Salka Viertel. Und als Salka 1960 nach Klosters in der Schweiz gezogen ist, dem Nachbarort von Davos, hat Greta Garbo sie Jahr für Jahr besucht, bis zu Salkas Tod und noch bis zu ihrem eigenen letzten Sommer. Das ist aber historisch immer im Sommer gewesen. Ich erlaube mir die historische Freiheit, Greta Garbo einmal im Februar nach Klosters kommen zu lassen, 1969. Denn da waren historisch auch tatsächlich Erika Mann und ihre letzte Lebensgefährtin Sinje von Scanzoni in Klosters, denen Salka Viertel, auch das ist belegt, eine Wohnung dort verschafft hat, denn dieses alternde Paar wollte zusammenziehen, traute sich also vor der Welt als Paar zu erscheinen. Und der Roman nimmt sich da die eine fiktionale Freiheit, Greta Garbo einmal vom Sommer in den Winter nach Klosters zu transferieren, damit das Quartett da perfekt ist und die in Rückblenden sich erinnern können, zuerst an die gute alte Zeit und dann bald nicht mehr so gute.
Welche dieser Frauen war vielleicht so die Ausgangsfigur für Sie, dass Sie eben so ins Nachdenken gekommen sind über diese Jahrzehnte von 1920 oder 24, wenn es dann wirklich losgeht, bis eben 1969, dieser Winter in Klosters?
Meine erste große Liebe war Greta Garbo. Die habe ich mit 12 in diesem Film Königin Christine gesehen und es war um mich geschehen. Eine Königin, eine Frau in Männerkleidern, die ihre Hofdame auf den Mund küsst und die einen Krieg, den 30-jährigen, beenden möchte und die Wissenschaften und Künste fördern. Wow, was für eine Gestalt, die historische Christina von Schweden und Greta Garbo in der Rolle. Viele Jahrzehnte war das ein Privatvergnügen. Ich bin von diesem Film aus in die Filmgeschichte eingetaucht. Ich bin Greta Garbo-Expertin geworden. Dann natürlich auch Marlene Dietrich-Expertin. Ich liebe den frühen Film, den Stummfilm, den Tonfilm. Aber das war alles privat. Und man muss als Schriftstellerin dann irgendwann sagen, ja, das ist privat und soll auch privat bleiben. Oder ist da etwas, wo ich einen Stoff tatsächlich heben kann? Und wenn, was hätte der denn mehr zu sagen, auch anderen Menschen zu sagen und auf welche Art und Weise? Für mich war die Verzweiflung über unsere Gegenwart die Hilfe sozusagen, um diesen Stoff heben zu können. Denn ich beobachte, dass heutzutage die filmchenbasierten sozialen Medien und die digitale Revolution, also ein krasser Medienwechsel, einen starken Anteil am Aufkommen, am neuerlichen Aufkommen des Faschismus haben und der Rückkehr der starken Männer, des Patriarchats, des Angriffs auf Frauenrechte, auf die Demokratie. Da liegen Parallelen zum frühen Film, denn der Film, als er in den 1910er, 20er Jahren so wurde und dann mit dem Tonfilm ab 1930, wie wir ihn kennen, auch dieser Film wurde als krasser Medienwechsel wahrgenommen, der die Wahrnehmung der Wirklichkeit des Publikums erschütterte. Was ist denn nun echt? Was können wir wissen? Ist das dokumentarisch oder ist das erfunden? Zumal der frühe Film, wie zum Beispiel die UFA, bewusst als Produktionsfirma für Propaganda gegründet wurde, im Ersten Weltkrieg von Ludendorff. Das heißt, es ging nie um Filmkunst, wie wir das vielleicht denken, sondern um Fälschung von Wirklichkeit. Und als ich diese Parallele hatte, dass ich also was sehr Politisches und Gegenwärtiges heimlich erzählen kann, indem ich eine sehr turbulente, hoffe ich, und unterhaltsame und quirlige Geschichte genau in der Zeit platziere, im frühen Film, da hatte ich den Zugriff. Und aus einer privaten Hobby und Leidenschaft konnte ein literarisch gestalteter Stoff werden.
Das heißt, dieses ins Dunkeln, Sie tauchen da eben eine dunkle Zeit ein in den 30er Jahren. Sie bringen vielleicht auch Licht ins Dunkel, wenn Sie eben da auch sehr umfangreich recherchiert haben. Es gibt ja diese Idee, unsere gegenwärtigen 20er Jahre vielleicht mit den 20er Jahren vor 100 Jahren zu vergleichen. Das drängt sich auf, aber trotzdem gibt es auch kritische Stimmen, die immer sagen, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, sie erfindet sich neu. Welche Richtung, quasi welcher Gruppe würden Sie sich da zuschlagen?
Die Parallelen fallen natürlich ins Auge. Und gleichzeitig haben die recht, die sagen, es kommt aber immer in leicht anderer Gestalt. Also selbst wenn wir an so Dinge wie Wohnungsnot denken, auch die war vor 100 Jahren genauso gegeben wie da. Und dass die Schere zwischen Arm und Reich, also man muss nicht nur auf Trump und Putin deuten, sondern im breiten gesellschaftlichen Gefüge wendet sich gerade so sehr ins Schlimme und Ungute, dass die Parallelen wirklich ins Auge springen. Aber der große, große Unterschied ist, dass wir in Westdeutschland seit fast 80 Jahren die Segnungen der Demokratie und der Freiheit genießen konnten und in Ostdeutschland doch nun auch schon seit 30 Jahren, sodass wir mittlerweile wissen, wofür wir kämpfen, wenn wir um unsere freiheitliche Demokratie kämpfen. Das wussten die damals nicht. Die sind quasi von der Monarchie und dann in eine sehr unordentliche Demokratie, in das nächste autoritäre System gestolpert, das mit einem starken Mann an der Spitze die meisten noch an die Monarchie erinnert hat. Sodass ich meine Hoffnung ziehe aus genau diesem Unterschied. Und im Übrigen hoffe ich, dass man aus meinem Buch Ins Dunkel genau den Schwung mitnimmt, dass es sich doch verdammt lohnt, für die Demokratie zu kämpfen.
Wie haben Sie da Ihre eigene Rolle als Autorin wahrgenommen? Weil Sie hatten gleich zu Beginn mit dieser Szene im Kloster, das hatten Sie schon gesagt, eigentlich war Greta Garbo immer im Sommer dort, aber Sie nehmen sich die Freiheit, sie im Winter dort auftauchen zu lassen. Es gibt auch eine Szene, die ich sehr gerne mochte, da kommen Sie auch quasi vor in diesem Buch, da besuchen Sie nämlich Marlene Dietrich in Paris, geben sich als Ihre neue Pflegerin aus, aber eigentlich wollen Sie nur eine Sache endlich erfahren, nämlich, wie war das denn mit Marlene Dietrich und Greta Garbo? Haben die sich nicht vielleicht sogar schon in Berlin getroffen? Also es gibt vielleicht auch diese privaten Fragen, die sie umtreiben, die kommt da eben auch in dem Buch vor. Aber gleichzeitig merkt man eben, sie haben wahnsinnig viel recherchiert, aber sie erlauben sich auch eine gewisse Freiheit natürlich als Autorin mit der Fiktion zu spielen. Wie haben Sie da quasi die Balance gehalten zwischen Wahrheit und Dichtung, zwischen Licht und Dunkel?
Die Rückblenden, die wir lesen und dann auf der Leinwand vielleicht imaginär sehen, widersprechen sich. Erika Mann und Greta Garbo haben ganz andere Meinungen, wie sie sich kennengelernt haben. Und war Salka Viertel wirklich eine erfolgreiche Schauspielerin? Also alle stricken an den Legenden und Lügen ihres Lebens, in den Dialogen wie auch in ihren Memoiren. Und ich projiziere natürlich auch eine bestimmte Fassung, zwar aus den Quellen aufwendig recherchiert, aber letzten Endes eben doch in einen Roman gegossen und mit meiner Fantasie angereichert, besonders da, wo die Leerstellen sind, wo wir also gar nichts wissen können. Und in diesem Roman und besonders in dieser Szene, wo ich dann Marlene Dietrich imaginär in ihrer Pariser Wohnung besuche, da gebe ich meinen Figuren die Chance, sich gegen mich zu wehren und meine Projektion. Sie stellen da schon richtig, was ich bislang erzählt habe und sagen, das kann da gar nicht sein. Und so kommt also ein Schwung in den Roman, wo beim Lesen klar ist, okay, das ist hier ein Angebot, ein stimmiges und plausibles, aber es muss nicht ganz so gewesen sein. Und da ist der Roman ganz bei sich und zwinkert sozusagen den Leserinnen und Lesern zu. Macht euch euren Reim drauf, ihr kommt ums eigene Denken nicht rum.
Also auch wir sollen ein bisschen dem Roman misstrauen und vielleicht auch seiner Autorin an manchen Stellen. Marlene Dietrich antwortet Ihnen auf diese Frage, wie war das denn jetzt mit Greta Garbo? Da antwortet Marlene Dietrich, es geht nicht darum, was wahr oder falsch ist. Es geht darum, ob sich etwas gehört oder nicht. Die Wahrheit ist nicht wichtig, nur der Anstand zählt. Frau Steidele, was bedeutet es für Sie, Sie anständig zu schreiben?
Mich hat Marlene Dietrichs Antifaschismus unendlich beeindruckt. Sie war eine miserable Schauspielerin, ist als Marlene Dietrich eher ein Gesamtkunstwerk. Und dazu zählt, dass sie aus ihrem antifaschistischen Engagement später ihre Karriere als Sängerin aufbauen konnte. Und sie hat sich gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland gewendet, als ihre eigene Karriere in den USA eigentlich am Ende war. Da hat ihr Hitler den roten Teppich ausgebreitet und sie hat gesagt, nein, mit euch arbeite ich nicht. Sowas, was die Nazis tun, das gehört sich nicht. Marlene Dietrich hatte diesen ständigen Ausspruch, das gehört sich nicht. Den habe ich im Roman mehrfach verwendet, ihr in den Mund gelegt. Sie hatte einen bewundernswerten moralischen Kompass. Und das finde ich einfach großartig. Und mal die Dinge auf den Punkt gebracht, das gehört sich nicht. Die Demokratie abschaffen, das gehört sich nicht. Antifeministisch aufzutreten, das gehört sich nicht. Und so ist das also eine große Hommage an die Frauenrechtlerin, Demokratin, Antifaschistin Marlene Dietrich. Und der Punkt, die Stelle an dem Roman, da widerspricht ihr aber Erika Mann. Ja, wie soll man denn wissen, was sich gehört, wenn man die Wahrheit nicht kennt? Der Roman insgesamt macht auch den Punkt von Erika Mann breit. Denn natürlich müssen wir wissen, was los ist, wer gerade wen betrügt. Das meine ich jetzt nicht nur amorös, sondern auch politisch auf der großen Ebene, um den moralischen Kompass überhaupt anwenden zu können. Die Dinge sind komplexer und der Roman versucht, sich dieser Komplexität zu stellen.
Und dafür haben Sie eine ganz eigene Sprache gefunden. Es ist quasi auch ein Film in Romanform. Also wie die Szenen sich aufbauen, wie sie eine Dynamik auch entwickeln im Film, wie sie Einstellungen auch beschreiben. Es gibt auch viele Dialoge und auch genauso einen Kommentar auch immer wieder, einen Kommentar an uns oder an uns gerichtet als Leserin und Leser. Also wenn zum Beispiel Marlene Dietrich das erste Mal auftritt als junge Frau in Berlin, da heißt es, ach, so jung haben wir sie gar nicht erkannt. Das fand ich sehr nett. Oder wenn wir von außen durch ein Fenster uns in ein Schwimmbad bewegen, da heißt es, einfach so gleiten wir durch das Glas, toller Trick, und sehen drin eine Frau, die zügig Bahnen zieht. Wie haben Sie diesen Stil gefunden und vor allen Dingen auch so durchgehalten?
Die Idee, ich schreibe einen Roman über Schauspielerinnen und der Film spielt eine ganz große Rolle, hat mich beim Nachdenken, wie ich diesen Stoff heben kann, dann auf die Idee gebracht, ja Mensch, wie wäre es, wenn ich einen Roman erzähle, wie wenn wir einen Film sehen würden? Ich habe Skizzen gemacht und das probiert und habe gemerkt, dass wir gucken einen Film eigentlich sehr gut und sogar sehr leicht aufgeht. Und das hat damit zu tun, dass der frühe Film sich einige seiner Mittel
beim älteren Roman abgeguckt hat. Zum Beispiel die Rückblende, die in meinem Roman sehr wichtig ist. Das kannte schon die klassische Novelle im 19. Jahrhundert, wo es eine Rahmenerzählung und eine Binnenerzählung gibt. Oder auch die Parallelmontage. Zwei Geschichten ereignen sich gleichzeitig und berühren sich immer wieder. So haben schon Tolstoi und Dickens und so weiter im realistischen Roman gearbeitet. Dann habe ich geguckt, geht das auf mit Matchcuts? Also kann ich eine Szene so enden lassen, dass die nächste Szene davon irgendwas aufgreift, sei es ein akustisches Signal oder ein Requisit oder sogar eine wörtliche Rede fortsetzt, und habe gemerkt, ja, das geht auch. Und so hat mir das unglaublich Spaß gemacht, einen Roman so zu schreiben, wie wenn ich einen Film sehen würde. Die größten Skrupel hatte ich tatsächlich bei dem Wir dann. Das ist halt nicht als Pluralis Majestatis aus dem 19. Jahrhundert gemeint, sondern als Gemeinschaft derer, die im Kinosaal sitzen und einen Film sehen und alle so ziemlich an derselben Stelle lachen, sich an derselben Stelle wundern und so einen gemeinsamen Atem im Kinosaal haben, so wie man es erlebt. Und dann hatte ich trotzdem Sorge, kann ich wirklich Wir sagen und das durchhalten? Wer soll denn dieses Wir sein? Und da hat mir ja auch die Gegenwart Mut gemacht. Denn derzeit setzen sehr viele daran, uns zu spalten und uns gegeneinander aufzuhetzen und Hass zu säen. Und dabei ist doch das, was uns als Menschen verbindet, so viel stärker und größer und so viel mehr. Die ganze Conditio Humana möchte ich es mal nennen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das sogar ein großes und sogar ein politisches Zeichen, ein Wir zu schaffen, das einvernehmlich im Kino sitzt und verträglich und im Guten miteinander einen Film sieht. Und so habe ich dann Mut gefasst, diese Perspektive zu wählen.
Und dieses Wir oder dieses, ja, diese Verbundenheit, die findet sich ja auch wieder in den Szenen, wie die Figuren zusammentreffen. Also immer wieder, ich sage wirklich im Speziellen die Frauenfiguren, also Greta Garbo, Marlene Dietrich, Erika Mann, die immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen auch miteinander ins Gespräch kommen, sich an unterschiedlichen Orten wieder treffen. Es gibt noch weitere auch Autorinnen, Künstlerinnen, Schauspielerinnen aus der Zeit, die da auch Teil dieser Gruppe sind. Und ist es auch so ein bisschen, vielleicht auch so eine Art, nicht Plädoyer, ist vielleicht zu stark, aber eben auch so ein Fokus, den sie legen wollten, eben auf so Verbundenheit zwischen Frauen, zwischen queeren Frauen, viele von diesen Figuren sind lesbisch, zwischen Freundschaften und zwischen Unterstützung?
Ja, und aber auch nein. Also ich habe das sehr bewusst geführt, dass wir am Anfang erstmal schöne Szenen haben, lustige Szenen, kuriose Szenen, wie sie sich kennenlernen und wie es war im liberalen Berlin und beim Filmdrehen. Und die Gretchenfrage Politik treibt die dann aber doch auseinander, beziehungsweise zeigt Unterschiede auf. Eine Greta Garbo in meinem Roman, wie auch in der Wirklichkeit, zieht sich komplett zurück und setzt ihre unglaubliche Berühmtheit zu ihrer Zeit eben nicht dazu ein, sich zum Krieg zu äußern. Während Marlene Dietrich ihre große Berühmtheit als berühmteste Deutsche damals überhaupt nutzt, um gegen die Nazis zu kämpfen. Da stellt der Roman die Frage, Kunst, wie hältst du es mit der Politik? Und von daher haben wir sehr viel Verbindendes, aber eben auch Trennendes.
Aber trotzdem bleiben sie in der Diskussion. Also auch Erika Mann muss sich von ihrer Lebensgefährtin einiges anhören zu der Rolle ihres Vaters und überhaupt der Familie Mann im Zweiten Weltkrieg, auch wie sie sich selber verhalten hat. Das sind auch schon sehr deftige Szenen, aber sie diskutieren, sie streiten, etwas, was ja vielleicht heutzutage in unserer Gesellschaft auch immer mehr verloren geht, was bei Ihnen aber vielleicht die Figuren noch pflegen.
Das freut mich sehr, dass Sie das so wahrgenommen haben. Dieser immerwährende Diskurs, der da geführt wird, das Ringen miteinander und auch das Aushalten von Positionen, die nicht übereinstimmen. Gegensätzlich kann man jetzt nicht sagen, ich meine, beim Nationalsozialismus kann man keine zwei Meinungen gelten lassen. Dieses Ringen in einem, wie soll ich sagen, in einem Korridor der Meinungen, das wird ganz gewiss durchgeführt und ist sehr, sehr wichtig. Und auch in sowas denkt der Roman, dass die Lesenden vielleicht an die Gegenwart denken.
Wir hatten ja eingangs erwähnt, dass die erste Szene Ihres Romans in Klosters spielt, Nachbarort von Davos, wie da die vier Frauen zusammensitzen, sich austauschen, diskutieren, über die Vergangenheit sprechen, sich unterschiedlich erinnern. Das hat auch so ein bisschen, vor allem im Winter eben aus, hat so ein bisschen an den Zauberberg erinnert. Dann ist ja auch Erika Mann noch dabei. Die vier machen auch einen Ausflug in das Zauberberg-Sanatorium und gucken sich dort um. Sie sprechen auch viel über Thomas Mann und wie die Mann-Familie sich im Zweiten Weltkrieg verhalten hat oder nicht verhalten hat. Jetzt erscheint Ihr Buch auch quasi im Thomas Mann-Jahr. Es ist vielleicht auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern so eine feministische Antwort auf den Zauberberg, Ihr Roman Ins Dunkel?
Genau so ist er gemeint. Und mit dem Augenzwinkern und dem Feminismus. Im Zauberberg reden reiche Männer oder die, die sich's leisten können, im Berghof-Sanatorium in Davos. Klosters ist der Nachbarort, etwas tiefer gelegen. Und bei mir reden die zwar auch berühmten, zum Teil reichen, zum Teil aber auch sehr armen Frauen, wie Salka Viertel, miteinander über Gott und die Welt. Da ist also schon ein, das ist zwar Zufall durch die tatsächliche Ortswahl von Salka Viertel mit Wohnort Klosters, aber da Erika Mann historisch verbürgt sich dort eben ebenfalls niederlassen wollte, hatte ich da eine Steilvorlage, meinen Roman auch mit Blick auf den Zauberberg zu konzipieren. Wenn auch jetzt nicht als Gegenroman oder so gedacht, sondern sozusagen kleine Ausflüge. Zumal auch die historische Erika Mann damals zum allerersten Mal das Berghof-Sanatorium in Davos besucht hat, wie geschildert von Signe von Scanzoni, also dieser Lebensgefährtin, die ihr das gezeigt hat. Das war herrlicher historischer Stoff, den ich wunderbar verarbeiten konnte. Und zwar umso mehr, als Thomas Mann nun eine besonders interessante Gestalt ist bei der Frage Kunst und Literatur, wie hältst du es mit der Politik? Denn Thomas Manns literarisches Oeuvre ist politikfrei und vor allem, man muss fast sagen, demokratiefeindlich. Es hat keine einzige interessante Frauenfigur oder auch nur überzeugende Frauenfigur in seinem riesigen literarischen Oeuvre geschaffen. Ich bin Thomas Mann als Epiker unendlich verbunden. Alles, was ich an Arrangement, von epischem Arrangement, von Erzählen weiß, habe ich von ihm gelernt. Und gleichzeitig bin ich als Demokratin und Feministin von einem wie Thomas Mann tief enttäuscht, beziehungsweise da finde ich halt keine Anregung, sondern da ist, regiert das Ancien Regime. Und die interessante Figur ist da seine Tochter, Erika Mann. Es war ja sie und ihr Bruder Klaus, die Thomas Mann ins Exil, fast möchte ich sagen, gezwungen haben, die 3 Jahre lang in den 30, von 33 bis 36 an ihrem Vater verzweifelten, weil er zwar in der Schweiz lebte und nicht in Nazi-Deutschland, aber den öffentlichen Bruch vermied im Hinblick darauf, dass er seine Bücher dort noch verkaufen wollte. Und das ist natürlich eine extrem spannende Situation, aus der ich dieses Thema Kunst und Politik in eine Handlung bringen konnte. Und auch Thomas Manns späteres Engagement für die Demokratie, die jetzt im Thomas Mann ja so überraschend groß geschrieben wird, die stimmt eigentlich mit den Quellen nicht überein, sondern sagt mehr über unser gegenwärtiges Bedürfnis, in einem so großen Autor wie Thomas Mann doch auch einen wackeren Demokraten zu finden. Er selber hat selbstironisch von sich als demokratischem Wanderprediger gesprochen, der in seinen reaktionären Bekenntnissen eines Unpolitischen eigentlich viel origineller geschrieben habe. Sein Bekenntnis zur Demokratie war nur den Exzessen des Nationalsozialismus geschuldet und dass er einsehen musste, so geht's auch nicht. Aber ein überzeugter Demokrat, der gedacht hätte, alle Menschen sind gleich, das war Thomas Mann nun wahrlich nicht. Dazu muss man einfach nur die Briefstellen lesen, wie die Familie Mann zum Beispiel über ihre schwarzen Hausangestellten in Los Angeles gesprochen hat.
Die Autorin Angela Steidele. Ihr neuer Roman Ins Dunkel erzählt von den politischen und künstlerischen Umbrüchen im 20. Jahrhundert, von großen Stars wie Marlene Dietrich oder Greta Garbo und ihren heimlichen Liebschaften. Frau Steidele, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ins Dunkel erscheint bei Surkamp, ist 357 Seiten stark und kostet 26 €.